verlassen. So hast du am Kreuz geschrien. Du kamst in unser Elend und in unsere Gottesferne. Du hast dich hingegeben in die Not der Welt, in die Ratlosigkeit der Gläubigen, in die harten Hände derer, die sich für gerecht halten. Gib uns offene Herzen für die Tat deiner Liebe, damit wir uns von ihr tragen lassen und im Leben und im Sterben an dir festhalten. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist sei dir Ehre in Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester zu Pilatus: Schreibe nicht, der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um ein Isoprohr und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Lasst uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vorhin haben wir die Sterbegeschichte nach Johannes gehört. Und jetzt hören wir sie nach Lukas. Jeder der Evangelisten hat ja so einen ganz eigenen Aspekt ins Auge gefasst. Bei Lukas sind die Menschen wichtig, die Zeugen des Geschehens werden. Hören Sie, wie Lukas es aufschreibt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Lasst uns Gottes Segen erbitten. Herr unser Gott, lass uns jetzt mitgehen zum Kreuz, sehen und erahnen, was da geschehen ist. Nimm uns hinein in dein Leben und in deine Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus, Kaiphas, Maria, Pilatus, Judas, die Priester und Soldaten, das Volk von Jerusalem, Männer, Frauen und Kinder, Sie werden dargestellt von ungefähr 2000 Menschen in Oberammergau. Oberammergau hat ungefähr 5000 Einwohner. Und ich habe es gegoogelt, die Samtgemeinde Hesel hat ungefähr 4600, jedenfalls 2019, so stand es bei Google. Also sagen wir mal, ungefähr vergleichbar. Die Größe des Ortes. Alle 10 Jahre, zuletzt im Jahr 2022, ich war das erste Mal da im September, darf ich mal fragen, ob jemand auch schon mal in Oberammergau war? Ist auch zu weit von Ostfriesland, gebe ich zu. Alle 10 Jahre wiederholt sich dieses Schauspiel, für das sich die Männer im Ort in Oberammergau tatsächlich alle 1 Jahr lang nicht rasieren und auch nicht die Haare schneiden. Also Haare und Bärte wachsen in echt. Und das ganze Dorf probt monatelang. Es dürfen auch nur Leute mitspielen, die aus dem Dorf kommen. Anders nicht. Die dort ihren ersten Wohnsitz seit, ich weiß nicht wie viele Jahren dann haben. Erst dann dürfen sie wirklich mitspielen. Die Passionsspiele in Oberammergau gehen auf ein Gelübde aus dem Mittelalter zurück, als die Pest in Mitteleuropa grassierte. Als die Seuche auch Einwohnern von Oberammergau das Leben kostete, gelobten einige Bürger 1633 alle 10 Jahre die Passionsspiele aufzuführen, wenn das Leiden im Ort ein rasches Ende nehmen würde. Ja, auf sowas kämen wir jetzt gar nicht bei Corona, nicht? Wäre ja auch noch mal eine Idee gewesen. Ja. Aber so haben die Leute damals gedacht. Irgendwie berührt mich das auch. Der Überlieferung nach soll dann tatsächlich die Pest ab diesem Zeitpunkt, nach diesem Gelöbnis, keine neuen Opfer mehr gefordert haben. 1634 begannen die Oberammergauer, ihr Versprechen einzulösen. Bis heute. Alle 10 Jahre. Nur letztes Mal waren es 12 Jahre wegen Corona, da hat man es dann verschoben. Längst ist die Pest keine Bedrohung mehr, das stimmt. Aber die Passionsspiele wurden zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor im Dorf. Und bei allem Kommerz, der natürlich auch da ist und den ich auch deutlich gespürt habe, es geht nicht einfach darum, Menschen zu unterhalten oder möglichst detailverliebt den grausamen Tod Jesu zu inszenieren. Alle Anstrengungen, die das Dorf auf sich nimmt, haben ein Ziel. Denn alles geschieht, damit gelingt, was der Evangelist Lukas am Ende seiner Erzählung der Leidensgeschichte aufgeschrieben hat. Er schreibt, alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen und berührt weg. Es geht also nicht um ein innerlich unbeteiligtes Anschauen, sondern es geht um die eigene Betroffenheit. Diese Geschichte hat mit mir zu tun. Anders ausgedrückt, wir sind ein Teil dieser Geschichte. Darum sind wir heute hier. Die Passion Jesu wahrnehmen, verinnerlichen, ihr nahe kommen. Darum geht es heute an Karfreitag. Darum ging es dem Evangelisten Lukas. Er beschreibt, wie das Volk, das diesem Schauspiel zuschaute, sich an die Brust schlug und wieder umkehrte. Menschen, die sich auf die Brust schlagen, merken irgendwie ich, es hat was mit mir zu tun. Irgendwas passiert, vielleicht Einsicht, Reue, Betroffenheit. Lukas erzählt genau das auch vom Zöllner einige Kapitel vorher. Es schwingt eine Veränderung mit, die das gesehene Ereignis bei ihnen ausgelöst hat. Und es ist ja beeindruckend, aus der ganzen Welt kommen Menschen zu den Passionsspielen. Und immer wieder sind die meisten tief berührt, viele weinen. Man merkt, wie in sich gekehrt sie sind, wenn sie dieses Schauspiel sehen. Der heutige Gottesdienst ist kein Passionsspiel, aber er ist ein Zusammenspiel von Hören und Sehen, von Musik, Wort, Stille, Gebet und der Feier des Abendmahls. All das heute, damit wir angerührt werden und verändert nach Hause gehen. Wir sind Teil des Geschehens und so sei mir die Frage erlaubt, wer sind wir? Wo stehen wir? Oder auch, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden in Oberammergau mitspielen, welche Rolle würden Sie gerne einnehmen? Wo stehen wir bei diesem Geschehen? Bei den Soldaten, bei dem Volk? Judas, das will keiner, ne? Überlegen Sie mal. Bei den römischen Soldaten? Sie führen diese Hinrichtung durch. Sie gehorchen den Befehlen. Für sie ist dieser Mann ein Aufständischer, der gekreuzigt wird. Soldaten müssen für Ordnung sorgen im Land. Jesus wird hingerichtet und er reiht sich damit ein in die endlose Kette von Menschen, die durch Menschenhand ihr Leben lassen mussten. Doch dieser Jesus ist anders als die anderen Todeskandidaten. Er verflucht seine Henker nicht. Er bedroht und beschimpft sie nicht, sondern er betet für sie. Beeindruckend. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss da oft dran denken, wenn ich mal sauer auf jemanden bin. Oder manchmal gibt es auch Dinge, die man schwer verzeihen kann. Dann denke ich daran. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hilft mir, der Vergebung näher zu kommen. Sie wissen es wirklich nicht, die römischen Soldaten. Soldaten kennen selten die Religion und die Gebräuche des Landes, das sie besetzen müssen. Soldaten befolgen Befehle, das ist so. Sind nur sie gemeint? Mit Vater, vergib ihnen. Oder gilt diese Bitte Jesu auch denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, den römischen Statthalter Pontius Pilatus oder König Herodes, den Priestern und Schriftgelehrten oder ebenso wie dem unglückseligen Judas, der ihn verraten hatte? Kann Judas Vergebung bekommen? Eine ganz schwere Frage. Ich weiß auch nicht, ob wir uns da einig werden. Ich kann nur sagen, Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Es geht nicht darum, dass Befehlsempfängern allein vergeben wird, weil sie eben die Befehle befolgt haben und keine anderen Möglichkeiten hatten. Sie sind schuldig, alle. Genauso die Urheber dieser Befehle. Doch der Verurteilte bittet für die Schuldigen. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Schuldigen damals ebenso wie wir heute. Wir werden nicht auf unsere Schuld festgenagelt, sondern wir werden entschuldigt, entschuldet. Ein unglaublich gutes Gefühl. Noch einmal die Frage, welche Rolle würden Sie einnehmen? Der Einzige, der nach dem Bericht des Lukas etwas ahnt von der Unschuld Jesu, ist einer der mit ihm gekreuzigten Übeltäter. Wollten Sie die Rolle haben? Ein Verbrecher? Er wendet sich mit aller Hoffnung, die er in seinem gepeinigten Körper noch hat, an Jesus. Er fällt auf, finde ich, in dieser Schilderung bei Lukas. Denn alle anderen spotten. Sie kosten es aus. Schau an, ein Retter, der selber hilflos ist. Und dieser Verbrecher am Kreuz, der redet anders. Auf einmal erkennt er seine Schuld und hat sogar sowas wie Gottesfurcht. Er bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, dieser Verbrecher, hat begriffen, es gibt für ihn keinen Weg an Gott vorbei. Aber wo Jesus ist, da gibt es einen Weg. Denk an mich, Jesus. Und die Antwort Jesu öffnet dem Todgeweihten den Himmel. Der Gekreuzigte gewährt dem Raubmörder den Platz im Paradies, ohne Vorbedingung, wie nur Gott das kann. Fantastisch, ohne Vorbedingung. Wir müssen nichts, gar nichts, ohne Vorbedingung. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Schächer stirbt im Vertrauen auf Jesus und darf gewiss sein, wenn ich erwache, bin ich bei Gott. Oder hätten Sie lieber die Rolle jetzt des Zuschauers? Das sind ja in der Regel die meisten, die zuschauen. Erstmal abwarten, was da passiert, untergehen in der Menge. Ganz unterschiedliche Menschen sind das. Die Volksmenge, der Offizier, der die Hinrichtung zu leiten hatte, Simon von Kyrene, vielleicht auch noch einige Jünger, die von Ferne zusehen. Naja, wie immer, wo es was zu sehen gibt, was Bombastisches, wo, tja, da sind Menschen, die aus reiner Sensationslust kommen. So wie bis heute bei vielen Unglücksfällen Schaulustige da sind und unbedingt alles von ganz nah sehen wollen und wenn möglich sogar noch mit dem Handy filmen. Doch alle diese Menschen, die damals dabei stehen, so berichtet es Lukas, alle werden von diesem Geschehen verändert. Um die 9. Stunde, nachmittags um 3, erklingen in Jerusalem die Posaunen vom Tempelberg zum Gebet. Damals schon die Posaunen. Der Posaunenchor steht in einer langen Tradition. Jesus stimmt dieses Gebet mit ein. Und er betet die Worte aus dem 31. Psalm. Die Psalmen, das können die Juden. Das Gebetbuch der Bibel, da sind sie ganz fit. Und Jesus war das auch. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und mit diesen Worten auf den Lippen stirbt er. Gute Worte, mit denen man sterben kann. Dieses Sterben bringt nun sogar auch noch den heidnischen Offizier dazu, Gott zu loben. Was für ein Gott, auf den ein Mensch so vertrauen kann. Und er kommt zu der Erkenntnis, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und ausgerechnet diesem heidnischen Offizier, der keinem Gott die Ehre gab, der vom Judentum gar keine Ahnung hatte, diesem Menschen geht auf, dieser Jesus, der muss ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott gehabt haben. Ja, er war ein frommer Mensch. Mitten in seinem Schmerz bittet er für seine Henker. Jesus stirbt voll Vertrauen auf seinen Vater im Himmel. Und all dies bringt den Offizier dazu, diesen Heiden Gott zu loben. Von all diesen Schaulustigen berichtet Lukas am Ende: Als das Volk sah, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Wie der Zöllner im Gleichnis Jesu schlagen sie sich an ihre Brust, da, wo das Herz ist. Der Sohn Gottes stirbt und die Menschen leben. Als unbeteiligte Zuschauer sind sie gekommen und tief ergriffen gehen sie wieder nach Hause. Wo stehen wir in dieser Geschichte? Der Vorhang im Tempel zerreißt. Und in diesem Moment sieht es so aus, als habe Gott sich verabschiedet von den Menschen, als sei er nicht mehr im Tempel, nicht mehr im Gottesdienst zu finden. Wir wissen, das Zerreißen des Vorhangs in der Todesstunde Jesu hat eine ganz andere Bedeutung. Da ist nun nichts mehr, was uns Menschen von Gott trennen kann. Durch diesen Tod hat Gott alles gegeben, was ihm lieb und teuer war. Sein ganzes Herz, seinen Sohn. Jesus steht zu uns. Da stehen wir. Das ist unsere Rolle, dass da einer zu uns steht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alles, was wir denken oder verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.
Vielen Dank an alle Beteiligten des Gottesdienstes für die Vorbereitung und Gestaltung. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für unsere Chöre in unserer Kirchengemeinde hier in Hesel. Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten am kommenden Ostersonntag um 10 Uhr mit Pastorin Rainer van Dieken und am Ostermontag um 10 Uhr mit Lektorin Hermine Elsner. Wir freuen uns, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen.
Wir wollen nun miteinander unsere Schuld bekennen, dann die Fürbitten halten und dann gemeinsam das Abendmahl feiern, an den Tisch des Herrn kommen und ihn in uns aufnehmen, damit unser Glaube gestärkt wird. Ich lese uns aus Matthäus das Doppelgebot der Liebe. Jesus spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir alle sind nicht vollkommen. Jeder von uns trägt etwas mit sich. Es ist so, wir können nicht anders. Wir sind Menschen. Aber dank Jesus Christus können wir damit leben. Und ich bitte Sie jetzt mit der Nummer 801, dass wir gemeinsam das Schuldbekenntnis sprechen. Und wenn es Ihnen möglich ist, würde ich Sie bitten, sich dazu zu erheben. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Bringe es zurecht, richte mich auf, wenn ich den Mut verliere, rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, 228, 1 und 3. Können dabei sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, dein Ende ist ungerecht, aber ich höre dich am Ende sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du beendest das Aufrechnen und Vergebung kann gelebt werden und Neuanfang. Wie schön ist das! Und wie gut tut uns das. Herr Jesus Christus, dein Ende ist hoffnungslos. Doch ich höre dich am Ende sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Du stiftest eine Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Wir bitten dich für all die Menschen, die sich selbst aufgegeben haben, für alle, die keinen Ausweg mehr nehmen und sich heute das Leben nehmen wollen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Herr Jesus Christus, dein Ende ist die tiefe Verlassenheit. Und ich höre dich am Ende sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das Leben hat den Tod verschlungen im Sieg. Wir bitten dich für alle Mutlosen, dass sie Kraft schöpfen. Für die, die trauern und Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen. Wir bitten für die Menschen, die im Sterben liegen. Für die, die krank sind und für die, die sie pflegen. Für die Ärzte, für die Lehrer, für die Politiker und all die, die Verantwortung tragen in dieser Welt. Herr Jesus Christus, dein Ende ist nicht die Lehre, denn ich höre dich am Ende sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dein Leben strömt wie lebendiges Wasser im dürren Land. In dir ist das Ende aufgehoben. Dein Ende, das ist die Wende, weil ich dich sagen höre, es ist vollbracht. Amen. Wir wollen nun miteinander das Abendmahl feiern, uns stärken lassen mit dem Saft der Reben und mit Brot. Dazu sind alle eingeladen. Sie können alles an den Tisch des Herrn bringen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen Abendmahl feiern können. Am Tisch des Herrn, da sind wir alle gleich. Und das ist ein großes Geschenk, dieses Miteinander. Lassen Sie sich anrühren von der Gegenwart Gottes und dem Geist Christi. Durch seine Nähe und dass da einer ist, der sie versteht. Wir feiern das Abendmahl immer auch als einen Vorgeschmack auf den Himmel mit Christus selbst, in Gemeinschaft, als ein Leib in Christus. Er hat mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, mit Menschen aller Herkunft an einem Tisch gesessen und ihnen so seine Liebe gezeigt. Da ist ein Stück Weltfrieden, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. In Wahrheit ist es würdig und es ist recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, zu danken durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Am Kreuz hat er die Wurzeln des Unheils freigelegt, um unser Leben zu heilen. Am Kreuz hat er den Schuldbrief zerrissen und für immer Frieden gestiftet. Und darum wollen wir einstimmen in den Lobgesang aller Mächte und Kräfte des Himmels. Und wir wollen miteinander singen aus dem Lied 331, die dritte Strophe von Großer Gott, wir loben dich. Heilig, Herr Gott Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsheere. Und dadurch den Dom der Stille bauen, in dem alles zur Ruhe findet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gegen die Furcht in unserem Leben feiern wir heute die Kraft Gottes. Und nun kommt, denn ihr seid geladen. Wir machen kleine Gruppen. Sie sehen, wenn hier vielleicht so 15 Leute stehen, dann bitte ich Sie zu warten und dann kommt die nächste Gruppe. Wir feiern mit Einzelkelchen und mit Traubensaft. Nehmen Sie sich einen Kelch vom Tablett, der wird dann in der nächsten Runde wieder eingesammelt. Bitte kommen Sie, seid geladen.
Sie mögen, legen Sie vielleicht Ihre rechte Hand auf die Schulter Ihres Nachbarn.
Die Hände falten und beten. Herr Jesus Christus, wir waren Gäste an deinem Tisch. Du hast dich auszehren lassen für uns. Du hast dich verschenkt. Du bist zu Brot und Saft geworden für alle, die da dürstet nach Frieden und Gerechtigkeit. So können wir die nächsten Schritte in unserem Leben tun. Dir sei Dank, in Ewigkeit. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Amen.
Und zum Segen bitte ich Sie, sich zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.